Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg.
Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. In der heutigen Episode soll es im Sinne unseres Mottos Raute ist Vielfalt um gesellschaftliche Themen im Sport gehen. Und dafür haben wir ganz ausgezeichnete Gäste heute dabei, die uns beehren. Das sind einmal Simon und Lars, die hier stellvertretend für das Netzwerk Erinnerungsarbeit da sind und sich auch gleich bestimmt nochmal etwas umfangreicher vorstellen möchten. Und darüber hinaus haben wir auch einen sehr prominenten Gast heute dabei, den ich namentlich, glaube ich, nicht vorstellen brauche. Ich sage einfach, es ist unser Aufstiegstrainer. ja, dann fangen wir doch mal ganz locker an. Lars, Simon, wollt ihr vielleicht ein paar Takte zu euch erzählen? Gerne erstmal, wer ihr seid und dann noch viel lieber, wer eigentlich das Netz E ist und was ihr da so treibt und tut den ganzen Tag.
Ja, moin, dann starte ich mal. Ich bin Simon, bin 31, bin seit 20 Jahren, gehe ich zum HSV, habe seit 2002 eine Dauerkarte, also nächstes Jahr dann rundes Jubiläum. Genau, und bin jetzt seit so knapp 5 Jahren bei uns auch im Netzwerk Erinnerungsarbeit aktiv, das ja rund um den HSV viele Projekte vorantreibt, so im Rahmen von Antidiskriminierungsarbeit und Gedenkkultur. Aber bevor wir dazu ausführlich werden, spiele ich mal den Ball rüber zu Lars.
Ja, moin, ich bin Lars. Ich fällt gerade auf, wir haben eine ähnliche Fanbiografie, Simon und ich. Auch jetzt, glaube ich, mein erstes HSV-Spiel 1998 gesehen, noch vor dem Umbau des Volksparkstadions.
Beide große Roy-Präger-Fans, also und Bernardo Romeo-Fans.
Genau. Und ja, seitdem immer HSV-Fan gewesen und immer weiter reingerutscht in das Ganze, kann man ja fast so sagen. In Nicht-Pandemie-Zeiten gern auf der Nordtribüne im A-Rang unterwegs oder in den Gästeblocken der Bundesliga oder zuletzt auch der zweiten Bundesliga. Und ja, mach so verschiedenste Sachen irgendwie als HSV-Fan, die vielleicht über den Spielbesuch hinausgehen. Und in den letzten Jahren war ich eben, genau wie Simon, auch in dem Netzwerk Erinnerungsarbeit aktiv. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon ja gut 5 Jahre irgendwie in dieser Form gibt. Und können wir gerne gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, ich möchte dann an dieser Stelle doch nochmal unseren Trainer auch nochmal herzlich und persönlich begrüßen. Vielen Dank, Daniel, dass du heute hier bei uns beim Podcast dabei bist. Wir freuen uns wirklich sehr, weil wir der Meinung sind, dass es wenige Persönlichkeiten im Profifußball gibt, die sich zu gesellschaftlichen Themen so äußern, wie du es tust, und das begrüßen wir sehr, da sind wir auch sehr stolz drauf ja, wünschen uns, dass du uns heute vielleicht so etwas teilhaben lässt von der inneren Perspektive, wie das denn im Profisport abläuft. Das ist ja doch ein manchmal recht überschaubarer, sozusagen geschlossener Kreis, wo man ja auch als Mitarbeiter beim HSV nicht immer irgendwie jetzt einen direkten Kontakt zu hat. Und deswegen sind wir ganz gespannt auf deine Meinung. Und ganz vergessen, aber natürlich ist auch André heute wieder am Start, mein grandioser Co-Moderator. Das klingt jetzt, als wäre ich der Hauptmoderator wäre, was gar nicht der Fall ist, aber ja.
Das ist schon okay, Lukas. Mir ist schon klar, dass ich hier nicht das Zugpferd bin der heutigen Folge, sondern unser Trainer auch von mir nochmal und natürlich auch unsere Gäste Simon und Lars. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo, vielleicht dann nutze ich auch mal den Augenblick, um zumindest mal Hallo zu sagen. Und André, Lukas, Simon, Lars, freue mich, dass ich in der Runde sein darf. Vielleicht noch nicht mit ganz so vielen Berührungspunkten, leider Gottes, aber auch mit ein paar Erinnerungen, auch wenn vielleicht meine HSV-Geschichte jetzt erst angefangen ist. Im vergangenen Jahr hatte ich auch ein paar Berührungspunkte, vielleicht noch nicht 98, da waren es dann eher auf dem Platz Berührungspunkte gegen die Amateurmannschaft. Später durfte ich dann auch mal Ochsenzoll gegen die Profis spielen, war wahrscheinlich eher um 2002 rum. Aber jetzt natürlich auch zum einen wäre ich natürlich, Lukas, sehr gerne irgendwann der Aufstiegscoach, as soon as possible natürlich. Und darüber hinaus ja, sympathisiere ich natürlich auch mit unseren Farben, also freue mich nicht nur Trainer zu sein, sondern auch vielleicht Anhänger des Vereins aktuell.
Ja, vielen Dank dann nochmal in die Runde. Ich weiß gar nicht, wer jetzt von euch anfangen möchte, Simon oder Lars. Erzählt doch mal ein bisschen was über das Netzwerk Erinnerungsarbeit. Wie hat sich das damals gegründet? Was sind eure Tätigkeitsfelder? Und ja, vielleicht auch, um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, was sind vielleicht aktuelle Projekte, die ihr gerade umsetzt?
Ja, mache ich gerne. Wie eben schon gesagt, ich glaube mittlerweile gut 5 Jahre gibt es dieses Netzwerk Erinnerungsarbeit. Ausgangspunkt war eine Ausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Hamburger Südosten. Die hat eine Ausstellung gemacht zum Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Die wurde auch in der Rathausdiele gezeigt. Da haben auch viele Fußballfans aus Hamburg und aus ganz Deutschland sich angeguckt. Und daran war auch eine Person aus der HSV-Fanszene beteiligt an dieser Erarbeitung dieser Ausstellung. Und das führte so ein bisschen dazu, lasst das doch mal beim HSV auch irgendwie nochmal das Thema irgendwie in den Fokus rücken, dazu zu arbeiten und mal schauen, was gibt's da überhaupt an Aufarbeitung. Und so hat sich dann damals eine kleine Runde von interessierten Leuten gefunden, die irgendwie alle einen starken Bezug zum HSV hatten und sich meistens in irgendeiner Form schon mal mit Themen wie NS-Aufarbeitung oder Antidiskriminierungsarbeit auseinandergesetzt haben. Die Runde hat sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, glaube ich, dass es nicht nur HSV-Fans waren, sondern auch Leute, Mitarbeiter aus dem Verein, aus der Fanbetreuung, jetzigen Abteilung Fankultur, aus dem HSV-Museum. Ja, und es sind irgendwie verschiedene Zugänge auch zu dem Thema und auch vielleicht zum HSV-Fan-Sein hatten. Und genau, irgendwie seitdem haben wir versucht, so verschiedene Projekte voranzubringen. Am Anfang war, glaube ich, das erste große Ding für uns selber auch so, was nach außen gewirkt hat, so ein Workshop, den ich auch echt mega cool fand, zum HSV im Nationalsozialismus. Also welche Rolle hat eigentlich unser Verein zu der Zeit des Nationalsozialismus gespielt? Da haben wir so einen 2-tägigen Workshop erarbeitet, zunächst im HSV-Museum und dann am nächsten Tag in der Gedenkstätte Neuengamme. Und das war eigentlich eine coole Kombination von ja so Erinnerungsarbeit und aber auch dem, was uns alle irgendwie beschäftigt und berührt, nämlich der HSV. Und seitdem versuchen wir so in verschiedenen Feldern aktiv zu sein, manchmal so Aktionen, die auch irgendwie öffentlichkeitswirksam sind, aber auch irgendwie mit Leuten im Verein oder im Verein, um im Gespräch zu bleiben. Und bevor ich hier die ganzen 5 Jahre Revue passieren lasse, kann Simon ja nochmal was aus seiner Sicht Wichtiges über unsere Arbeit zu erzählen.
Ist jetzt schwer, weil du schon sehr viel richtig gesagt hast. Aber ja, tatsächlich, wie gesagt, in den 5 Jahren ist es uns gelungen, dadurch, dass wir irgendwie, glaube ich, ein sehr heterogener Haufen sind an Leuten und wir mit vielen verschiedenen Zugängen zum HSV auch eine ganze Bandbreite an Sachen irgendwie gemeinsam umzusetzen, irgendwie auch Fahrten gemeinsam gemacht. Wir waren im Rahmen eines Auswärtsspiels in Süddeutschland mal auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und haben uns das angeschaut, weil das einfach natürlich wir als Fans einen gewissen Zugang haben zu dem Thema Massenmobilisierung und wie bin ich so ein Individuum in so einer Masse und wie nicht und wie wirken Massen und so weiter. Das war super spannend oder vernetzen uns natürlich auch, waren letztes Jahr beim Auswärtsspiel in Bochum dann auch, haben uns mit dem Bochumer Fanprojekt getroffen, die einiges machen zum Thema Erinnerungsarbeit in Bochum und mit der Schalke Faninitiative. Und genau, gucken einfach, dass wir in ganz vielseitigen Bereichen irgendwie aktiv sind, weil unsere Gruppe funktioniert halt so, jeder und jede können mitmachen und irgendwie jeder kann so sein Projekt oder ihr Projekt umsetzen. Alle können machen, worauf sie Bock haben und dann wird ganz viel geredet und irgendwie treffen wir uns immer und dann irgendwann setzen wir auch gemeinsam Sachen um und dann ist da eine gewisse Vielfältigkeit. Ne? Also sei das irgendwie ein Spruchband irgendwie zum Gedenken des anlässlich des Terroranschlags in Hanau oder eben so Workshops oder auch irgendwie eine so ein Ort des Gedenkens im Stadion zu schaffen. Also das, da ist wirklich viel passiert und ja, ich will jetzt auch hier nicht den Rahmen sprengen, aber wie Lars sagte, ich glaube, das ist irgendwie ein großer Vorteil unserer bunten Runde, dass wir irgendwie so vielseitig besetzt sind, dass auch vielseitig die Projekte sind, die wir umsetzen.
Was man vielleicht noch ergänzen könnte oder sollte, ist, weil die Erfahrung gemacht haben, dass der Name so ein bisschen irreführend ist. Wir haben uns doch irgendwie weiterentwickelt in den letzten Jahren und machen nicht nur Projekte zur Erinnerungsarbeit, sondern versuchen auch irgendwie, ja, im weitesten Sinne Antidiskriminierungsarbeit irgendwie im Fußballkontext zu machen. Ich glaube, dass man kann auch sagen mittlerweile, dass uns die Themen, die wir bearbeiten oder bearbeiten wollen, doch, ja, wie du Simon gerade auch gesagt hast, schon echt vielfältig sind mittlerweile.
Und ihr habt auch einen Podcast. Da muss ich an dieser Stelle auch mal ganz gerne darauf hinweisen. Vielleicht können wir ja so ein bisschen, nennen wir das Cross-Promotion?
Machen wir
Cross-Promotion. Ich glaube, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber unseren Hörern auch mal sehr ans Herz legen. Ihr habt da ein tolles Baby und das, ja, vielleicht lauscht ihr da mal rein, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen.
Ja, Daniel, ich würde jetzt direkt mal deine Expertise in Anspruch nehmen und dir die Frage stellen, welche Bedeutung gesellschaftliche Themen im Profifußball spielen. Ich kann so mal den Eindruck schildern, der auch viel jetzt an mich herangetragen wurde, dass man ein bisschen das Gefühl hat, dass es eigentlich auch gar nicht so gewollt ist, dass Trainer und Spieler sich zu gesellschaftlichen Themen äußern. Dadurch, dass aber ja Politik und auch Diskriminierung und Rassismus immer eine größere Bedeutung leider irgendwie finden in der aktuellen Gesellschaft, hat man so ein bisschen auch das Gefühl, dass sich das gerade ändert. Wir hatten jetzt zuletzt zu Hanau, haben sich sehr viele Vereine und auch viele Spieler positioniert. Vielleicht kannst du einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wie das tatsächlich dann so abläuft. Wird in der Kabine drüber gesprochen oder sind das so Themen, die eigentlich gar nicht zu Wort kommen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal grundsätzlich finde ich schon, gerade was Lars und was Simon gesagt haben, dass letztendlich gibt es immer so ein paar Begrifflichkeiten, die wir immer wieder finden. Also bunte Runde, Heterogenität, Vielfalt, Diversität ist es ja in dem Augenblick. Und das zeigt ja schon, unabhängig, wenn unsere Farben doch gleich sind, sind die Aufgaben doch sehr verschieden und letztendlich geht es immer um dasselbe. Und das ist vielleicht etwas, wo ich vielleicht auch als Trainer das ein oder andere Mal schon über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Also dieses darauf isoliert, dass wir Fußball spielen wollen und links rein und rechts nein, das wäre jetzt relativ einfach. Es ist halt noch ein bisschen mehr. Und was du eingangs sagtest, für mich halt auch eine Riesenchance, gerade als jemand, der vielleicht auch, der eine gewisse Wertevorstellung hat, sie auch kundzutun. Ich habe es auch im Wachstum gemerkt, mit etwas mehr Wucht, als ich mich im vergangenen Jahr zu der Causa Bacariata dann geäußert habe, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr Menschen dann erreichen kann, aufgrund meiner Person vielleicht auch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und vielleicht auch mal das eine oder andere anrege. Und das ist etwas tagtäglich, gerade wir beim HSV, wenn man sich mit etwas auseinandersetzen darf und kann, dann ist es vielleicht auch diese Vielfalt, die unsere Mannschaft einfach ausmacht und nicht vielleicht einfach nur darin begründet, dass wir sagen, ich habe mich jetzt unbedingt für einen Verein entschieden, der diese Vielfalt lebt, aber es ist trotzdem etwas, was uns so ein wenig besonders macht. Also wir haben sehr, sehr viele Menschen innerhalb unseres Kreises mit Immigrationshintergrund und letztendlich trotzdem immer nur auf das Inhaltliche reduziert. Das heißt, wir sind Fußballspieler, wir wollen Fußballspiele gewinnen und das ist das, was uns verbindet. Und darüber hinaus ist es etwas, die Vielfalt, die wir leben, dass sie sicherlich dann auch so eine Sonderstellung genießen darf, auch vielleicht über die Grenzen hinaus und dass der Hamburger SV auch für diese Vielfalt steht. Und das ist etwas, wenn ich den Umgang sehe tagtäglich und wir sind total heterogen. Letztendlich geht es nur ums Fußballspiel, aber wir sind trotzdem auch Menschen und gehen miteinander um jeden Tag, respektieren uns und arbeiten arbeiten auch jeden Tag sehr fleißig miteinander. Und trotz alledem sind immer die allgegenwärtigen Themen, spielen auch eine Rolle. Und das ist für mich, vielleicht um da erstmal abzuschließen, auch dann tagtäglich etwas, womit ich konfrontiert werde. Und vielleicht dann auch gerade als Fußballtrainer, der in einer Blase vielleicht so ein bisschen schwebt, aber trotzdem auch links und rechts sieht, was um einen herum passiert. Und ich glaube, das ist wichtig. Da darf man dann gerne auch immer den Finger heben. Und das ist etwas, was ich gerne tue und sicherlich auch perspektivisch gerne machen würde und generell alles unterstütze, was darauf einzahlt, dass am Ende des Tages vielleicht auch über diese Vielfalt gesprochen wird, die es so besonders macht.
Mir fällt dazu so eine Sache ein, die, während du gerade gesprochen hast, Daniel, die uns auch immer sehr umtreibt, wenn wir beispielsweise so, jetzt mal eine kleine Geschichte so aus unserem Alltag, ne, wenn wir gewisse Kampagnen starten oder auch zusammen mit dem NetzE oder einem Fanprojekt, wo es darum geht, auf diese, ich habe das mal letztens in so einem Post so unsere Hamburger DNA genannt, Hamburg als Hafenstadt schon immer ein Melting Pot der verschiedensten Hintergründe, Menschen, die hierher gekommen sind, sich hier eingebracht haben und das uns so ausmacht. Immer wenn wir uns mit Kampagnen beschäftigen, um auch an dieses Thema zu erinnern, ist man gerade auch so durch die sozialen Medien immer sehr schnell damit konfrontiert, dass es halt nicht nur Beifall dazu gibt, sondern auch immer dieses Thema, das hast du ja sicherlich auch schon mal mitbekommen, so, ne, keep politics out of football und was bringt der jetzt diese ganzen Themen hier in den Fußball, wir wollen doch nur Fußball gucken und hier will man ja mal abschalten und so, was ich auch irgendwie alles ein bisschen verstehen kann, aber diese Argumente dagegen oder wenn wir Kritik ernten oder nicht nur Kritik, sondern auch oft sehr feindselige feindseligen Gegenwind möchte ich das mal nennen, jeder, der sich in diesem Kontext bewegt, kennt das, dass immer aus so einer Perspektive der weiß-hetero-männlich meistens irgendwie so argumentiert wird und es total fehlt, zu sehen, dass wir eben ja viel mehr sind als die und auch den Menschen auch mal eine Stimme zu geben, die halt nicht so in diesen Mainstream gehören. Und das, das macht es uns oft nicht so ganz, ganz leicht, über diese Themen zu sprechen. Ihr kennt das sicherlich auch beim NetzE, ne? Sei es jetzt in sozialen Medien oder vielleicht auch in anderer Form?
Ja, also tatsächlich haben wir, glaube ich, irgendwie das Glück, dass wir bei manchen Dingen noch etwas unter dem Radar fliegen, im Gegensatz zu euch. Das heißt, also, wenn wir was bei Twitter posten, dann sehen das eher Leute, die uns ohnehin gut finden. Und ich habe ja einmal so einen Podcast beim Hamburger Abendblatt aufgenommen, da gab es ein bisschen negative Kritik, weil die Abendblattleser das dann in Teilen nicht so toll fanden. Aber ansonsten tatsächlich ist es irgendwie relativ...
Was du übrigens ganz toll gemacht hast, nochmal.
Vielen Dank. Deshalb habe ich es gesagt, damit du mich nochmal los, André.
Nee. Kompliment, so ist das hier.
Genau. Nee, aber tatsächlich sehen wir auch diese Resonanz und um das einfach auch direkt zu sagen, weil du es gerade ansprachst, ich finde dieses Argument mit irgendwie keep politics out of football ist halt einfach, also das verstehe ich schon nicht mal mehr, da würde ich gar nicht mit argumentieren, weil irgendwie natürlich ist Fußball politisch und am Ende ist irgendwie alles relativ politisch und da muss man gar nicht drüber diskutieren, finde ich. Und gerade die oft diesen Vorwurf machen, sind die Ersten, die es reintragen, weil sie eben beispielsweise irgendwie diskriminierende Beleidigungen rufen oder irgendwie denken, da irgendwie rechte Politik im Stadion machen zu dürfen. Ne? Also Lars und ich werden jetzt auch keine politischen Vorlesungen im Stadion starten und über irgendwie Thomas Hobbes philosophieren, sondern was wir eben machen wollen, ist irgendwie zu versuchen, dass wir mit unserer Arbeit irgendwie einfach ja versuchen, dieses diskriminierende Verhalten irgendwie einzudämmen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und natürlich ist es politisch, aber am Ende ist auch irgendwie eine WM in Katar politisch und auch irgendwie ein Trikotsponsor von Bayern ist politisch und auch irgendwie eine Aussage von Karl-Heinz Rummenigge ist politisch. Und das ist alles politisch. Also das ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja am Ende einfach darum, dass wir irgendwie gemeinsam irgendwie einen Ort schaffen im HSV und im Fußball, wo sich irgendwie alle Menschen erstmal wohlfühlen können, die da hingehen möchten. Und das ist, glaube ich, irgendwie... Da halte ich es gerne aus, wenn Leute sagen, jetzt kommst du hier mit Politik, dann sage ich, ja gut, also dann ist das so, das überlebe ich, dass du das sagst.
Wir versuchen das halt auch immer so in dem Sinne von so Mindeststandards, ne, des friedlichen und toleranten Miteinanders irgendwie so zu, die Leute einzuschwören. Und wer sich halt nicht auf gewisse Mindeststandards einlassen kann, ja, dann ist denn da vielleicht das auch nicht der richtige Verein, ne? Also irgendwo kommt man da, glaube ich, nicht drum hin. Aber da sind wir, glaube ich, schon beim Thema Identität, ne? Lukas, da weiß ich, in unserem Vorgespräch, da hast du dich auch schon ein bisschen mit beschäftigt.
Ja, wir haben natürlich, als wir über das Thema Vielfalt gesprochen haben, ist uns natürlich auch aufgefallen, sage ich jetzt mal, wie du es eben auch schon angeteasert hast, Daniel, dass im aktuellen Kader auch ja viele Kicker mit Migrationshintergrund dabei sind, was ich jetzt eigentlich gar nicht mehr auffällig finde oder so, weil es also weil es halt überhaupt gar keine Bedeutung hat. Aber wenn wir über Identität sprechen, kann ich schon erwähnen, dass ich es irgendwie sehr cool finde, dass halt aktuell sehr viele Spieler dabei sind, die in Hamburg aufgewachsen sind und so, die mir ein persönlichen Gefühl verschaffen, mich einfacher mit der Mannschaft zu identifizieren, weil ich weiß, die Jungs haben auf den gleichen Bolzplätzen irgendwie ihre ersten Spiele gemacht. Ich kenne die ganzen Vereine, bei denen sie ursprünglich angefangen haben, gegen den Ball zu treten, und die Spieler wissen auch ganz genau, welche Bedeutung der HSV für die Stadt Hamburg und also welche Wechselwirkung da stattfindet. Und ja, und wenn ich irgendwie 10, 11 Jahre in der Jugend vom HSV gespielt habe, dann weiß ich halt auch, dass wir St. Pauli nicht geil finden und so. Das sind so Sachen, die brauche ich dann niemandem mehr erklären. Und das ist so, schafft mir irgendwie ein Gefühl von Identität. Und in diesem Kontext kann man ja wirklich sagen, dabei ist es vollkommen egal, welche Nationalität, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder so die Spieler haben, aber dass sie in Hamburg aufgewachsen sind, erhöht die Chancen, dass sie die Werte des HSV irgendwie in sich aufgesaugt haben und sich auf dem Platz dann auch so zerreißen, dass man einfach nur sagen kann, ja, das sind geile Spieler und die sind stolz darauf, mit der Raute auf der Bus auflaufen zu dürfen.
Na, ich gehe, glaube ich, noch mal ein Stück weiter, oder vielleicht ich lasse euch an meinen Erinnerungen teilhaben lassen. Also ich hab auch ein paar Jahre gegen den Ball treten dürfen, und das ist sicherlich dann auch schon mal zu Momenten, oder es sind Momente eingetreten, die ich mir niemals so gewünscht hätte. Also wenn man als Fußballspieler dann irgendwo im Osten unterwegs ist und 10.000 rufen, haut den Neger um, dann löst das sicherlich was aus. Und dann stehe ich für den Augenblick sehr, sehr alleine da, aber es sind sehr viele Menschen, die es mit mir halten und die in erster Linie mit mir verwandt sind, denen es unfassbar wehtut. Und dann ist es sehr, sehr schwer in einem Land, wo man aufgewachsen ist, vielleicht bei der einen oder anderen Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, das auch mit den deutschen Farben zu halten. Und dann distanziert man sich auch, obwohl man hier geboren ist, hier aufgewachsen ist und auch eine gewisse Wertehaltung vertreten möchte. Und dass sowas wird aufgelöst, sowas verbindet gerade im Fußball. Und dann sind es die Jungs vielleicht auch, die in unseren Reihen stehen. Wenn ich 2006 das Sommermärchen sehe und ich sitze im Fußballstadion und in der 85. Minute David Odonko auf Oliver Neuville flankt, ja, dann sind es nicht zwei, die grundsätzlich dann nur arische Vorfahren haben und die komplett dann irgendwo nur komplett weiß pigmentiert sind, sondern halt auch schon ein bisschen mehr. Und das macht's dann besonders. Das ist der Augenblick, wo ich mich dann auch gut fühle, wo ich als Zuschauer auf der Tribüne sitze und wo ich dann auch ein Fan der Mannschaft und des Landes bin. Und deswegen, da gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Heute Abend, 21 Uhr, die U21 spielt die Europameisterschaft. Stefan Ambrosius, Josh Wagnumann, zwei Hamburger Jungs. Also wenn man da in Hamburg nicht stolz drauf ist, dass die heute Abend da auflaufen dürfen und sie haben den Adler auf der Brust und sie singen die deutsche Nationalhymne. Also sage ich euch ganz ehrlich, da bin ich dann schon bei ihnen, und dann ist es Gänsehaut für mich, und dann ist es der Augenblick, wo diese Vielfalt, die wir in unseren Farben tragen, die auch über die Grenzen hinaus jetzt getragen werden, ist es schon ein besonderer Moment, und da darf man dann auch ein bisschen stolz drauf sein, als grundsätzlich dann immer nur auf Werte, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil das sage ich auch über die vielen Jahre, die ich im Fußball bin. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist, glaube ich, dass ich immer wieder was mit dummen Menschen zu tun habe, und dann gibt es eine Menge dumme Menschen, die es die dann auch auf irgendetwas stolz sein wollen, und letztendlich, vielleicht ist es dann runtergebrochen nur die Hautfarbe, und das wird dann sich vielleicht auch nicht verändern, aber in dem Augenblick, wo sie heute Abend den Fernseher anmachen und die deutsche Fahne dann weht, dann schauen sie aber auch ein paar dunkle Augen, und ganz cooler Augenblick für mich, finde ich.
Ja, Ja, ich glaube auch, dass so der Fußball tatsächlich aber auch manchmal helfen kann, um solche, ja, ich sag mal, Vorbehalte oder so aufzulösen. Also wenn ich jetzt an die Causa Jatta denke, über die ja auch wirklich schon sehr umfangreich immer wieder gesprochen wurde, weil es auch leider ja immer wieder ein Thema ist. Es gibt halt einfach ein paar dumme Menschen, du hast von denen bereits gesprochen, die einfach nicht locker lassen in diesem Fall. Und ja, da sieht man dann auch, dass, also wir haben halt auch teilweise Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, also vorher habe ich mich eigentlich nie so mit der Thematik beschäftigt, dass es Geflüchtete gibt, die aus einem anderen Land vielleicht hierher kommen und Probleme haben, sondern habe das Thema so ein bisschen von mir weggestoßen und hatte vielleicht auch eine Meinung dazu. Und durch den Fall Jatta, der ja eigentlich sehr, ich sag mal, grundsätzlich privilegiert ist, dann in der, dass er irgendwie hier jetzt auch Geld verdienen kann und sozusagen diese existenziellen Sorgen zumindest hier erstmal nicht mehr hat, aber dass dieser Fall, der dann so prominent war in den Medien, ganz viele Leute gesagt haben, naja, eigentlich geht es diesen geflüchteten Menschen überhaupt nicht gut und dass sie da erstmal es geschafft haben, sich da auch in die andere Perspektive zu versetzen und weil sie gesagt haben, ja, aber Jatta ist ja ein toller Typ, weil der spielt gut Fußball, der ist immer höflich, der ist immer nett, der hat ja niemandem was getan, ja, und darum geht es ja erstmal auch in so menschlichen Kontexten, dass man halt auch irgendwie mit einer Unschuldsvermutung reingeht und offen ist für Begegnungen und sich erstmal ein eigenes Bild macht, bevor man irgendwas übernimmt. Es gibt nicht nur Idioten, aber der Fußball ist natürlich auch ein Sammelsurium dann von allen möglichen Menschen. Ist aber auch eine echte Chance, dass Menschen unterschiedlichster Couleur, ob das jetzt nun wirklich irgendwie auf Hautfarbe oder Nationalität bezogen ist, aber auch irgendwie so. Also wir haben ja auch gesagt, beim HSV ist es so eine heterogene Fanmasse, wo wirklich alle gesellschaftliche Schichten gleichermaßen vertreten sind und dieser gemeinsame Nenner HSV halt wirklich unfassbar zusammenschweißt. Und das sieht man dann auch manchmal in solch sehr politischen Kontexten.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, und das, um da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen, was du gesagt hast, Daniel, mit deinem Statement damals und die Wellen, die es geschlagen hat, ich glaube, es gibt natürlich sehr dumme Menschen beim Fußball, aber um eine weitere verallgemeinernde vielleicht Aussage zu machen, ich glaube tatsächlich, der Fußballfan an sich ist ein relativ sensibles Wesen. Also ich glaube, der checkt ganz genau, ob ein Spieler gerade irgendwie das Wappen küsst, weil er den Verein wirklich sich mit dem identifiziert oder ob er das macht, weil der Berater sagt, mach das mal, dann wirst du hier Publikumsliebling und bei der nächsten Vertragsverhandlung kriegst du ein bisschen mehr. Ich glaube tatsächlich, ein Fan merkt das. Und das habe ich immer das Gefühl, merkt der Fan auch, wenn es um so Themen wie Haltung und Identität geht und so weiter. Also ich glaube sozusagen, dass, was du gesagt hast damals, Daniel, hat nicht nur hohe Wellen geschlagen, weil es irgendwie richtig war und weil es gut war, sondern weil man tatsächlich einfach gemerkt hat, okay, der liest hier gerade keine PR-Meldung ab, sondern der sagt einfach das, was er denkt. Und das glaube ich, ist sozusagen total wichtig, auch im Fall Jatta gewesen und so weiter. Da hatte man einfach das Gefühl, okay, da macht der HSV das wirklich auch aus Überzeugung, ne? Und irgendwie nicht einfach jetzt, weil das irgendwie so das die beliebteste Aktion ist oder weil das irgendwie von jemandem geraten wurde. So. Und das finde ich in dem Zusammenhang halt immer wichtig, ne? Weil das eine sind irgendwie UEFA-Spots vor der Champions League, wo irgendwie Spieler in die Kamera No to Racism sagen. Das ist irgendwie auch völlig in Ordnung, ist ja auch nicht schlimm. Aber bedeutend sind eben auch irgendwie tatsächlich die Handlung dahinter und die Taten dahinter und die persönlichen Geschichten der Spieler. Und das ist, finde ich, dann immer am Ende nochmal überzeugender, ne? Und das merken wir auch immer in dem, was wir tun beim Netzwerk Erinnerungsarbeit. Also wir freuen uns natürlich, wenn irgendwie der Verein aktiv ist. Und wir freuen uns auch, wenn irgendwie Spieler Sachen toll finden, die wir machen. Aber am Ende freuen wir uns am meisten, wenn wir merken, das kommt so von innen und das ist irgendwie authentisch. Weil ansonsten irgendwie auch viel kaputt gemacht wird, ne? Weil die UEFA macht eine riesen Antirassismus-Kampagne, aber am Ende des Tages, da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, setzen sie auch Aktionen um oder machen Turniere in Ländern, wenn wir auf die WM in Katar gucken und so weiter, wo man sich sagen muss, ja gut, du kannst mir 100.000 Mal was von Haltung und Werten erzählen, wenn du das machst, hat das alles keinen Sinn und zählt das alles nicht. Und das ist einfach vielleicht nochmal, das dachte ich gerade, Daniel, weil du auch sagtest, zu den hohen Wogen, die es geschlagen hat. Ich glaube, das war einer der Gründe dafür. Ich glaube, das hat man tatsächlich als Fußballfan gemerkt, dass das einfach authentisch war. Und das hat natürlich auch gilt natürlich für alles, was in dem Bereich passiert.
Ich glaube auch wichtig, diese Authentizität, also jetzt vielleicht auch, will mich gar nicht, nicht, dass ihr mich missversteht, also mit den dummen Menschen waren eher die, die dann zwischendurch mal in den 80er Jahren dann auch mal eine Banane über den Zaun geworfen haben.
Verstanden.
Das waren schon die.
Also, auch.
Genau, das ist halt grundsätzlich und ich glaube einfach auch, trotz alledem ist es auf der einen Seite, genau, wir haben die Botschaften, say no to racism, aber auf der anderen Seite sind auch alle Spieler dazu angehalten, keine politischen Botschaften auf den genau. T-Shirts zu tragen. Also irgendwo widersprechen wir uns da immer wieder. Und ich glaube, die größte Chance ist dann, wenn wir authentisch sind und in dem Augenblick nicht drüber nachdenken und vielleicht dann nochmal reduziert auf den Fall Jatta, wo ich nicht nachgedacht habe und geredet habe. Ich glaube, sehr, sehr sinnvoll, diesmal es nicht getan zu haben, weil wenn man dann wieder dreimal weiterdenkt, dann kommt wieder irgendeiner um die Ecke und sagt, macht keinen Sinn und lass es lieber sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da immer noch die Stimme erheben in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben. Und das ist, glaube ich, dann wichtig in dem Augenblick und nicht darüber nachzudenken. Und immer schwierig, weil da auch eine Balance zu finden, weil es immer einen gibt, der sagt, stopp, bis hierhin nicht, aber trotz alledem dann für etwas einstehen will. Also das, was ich gerade sage, die Botschaft von der FIFA und trotz alledem, naja, reden wir dann darüber, wenn einer sein Trikot hochgezogen hat, ob das jetzt richtig ist, was da drauf steht und ob dann ein Kniefall auch in Ordnung ist. Also ich glaube, sehr sensibel und sehr schwierig dann auch in dem Kontext.
Würde ja auch so ein bisschen die anfangs gestellte These auch bestätigen, dass eigentlich gesellschaftliche Themen im Sport, zumindest von den Verbänden, nicht so wirklich gewünscht sind, oder? Also wenn du gerade sagst, ja, so politische Themen auf T-Shirts unterm Trikot oder so sind wirklich irgendwie eigentlich ein Tabuthema und nicht gewollt. Auf der anderen Seite macht man halt Kampagnen, aber da bröckelt dann ja auch so ein bisschen dann manchmal auch die Glaubwürdigkeit, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das meine ich halt in dem Fall. Es war ja dann der Tod von George Floyd in Amerika auch, Black Lives Matter, also als diese Botschaften dann da waren. Letztendlich musste der Spieler sich aber im Vorfeld entscheiden, wenn er sein Trikot hochzieht, dann kann er schon Wellen schlagen. Und ich glaube, das ist halt nicht gut, wenn man in dem Augenblick drüber nachdenkt, ob man eine Haltung, ob man für Werte einsteht. Ich glaube, dann hilft es uns allen nicht weiter. Und ich meine, man ist ja dann auch von FIFA-Seite oder grundsätzlich DFB-Seite auch sehr sensibel damit umgegangen, UEFA-Seite, dass man es dann zugelassen hat. Ich glaube, das meine ich mit einer gewissen Balance, dass man sie da auch finden muss, dass es keine Restriktionen dann in dem Fall einfach gibt, weil das zahlt da nicht darauf ein. Und das meine ich dann mit dieser Wertehaltung, dass man sie halt auch nach außen trägt. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich ein Spagat, den jeder da finden muss. Und ich verstehe auch viele, die sich da eindeutig auch zurücknehmen.
Darf ich vielleicht mal kurz zwischenfragen? Sorry, Lukas und André. Habt ihr da eigentlich intern in der Mannschaft irgendwie eine Regelung oder so für? Also sagst du irgendwie, kommen da manchmal auch Spieler und sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Instagram das teilen sollte oder so? Oder ist es irgendwie, machen die das unter sich aus? Oder hast du das Gefühl, dass die da einfach machen oder gibt es diese Schere im Kopf? Habe ich mich irgendwie schon länger mal gefragt.
Ja, schwierig. Also zumindest gibt es von meiner Seite, von der sportlichen Verantwortung, die wir tragen, keine Vorgaben, wie sie damit umgehen. Es ist immer ein sensibles Thema. Es ist ein sensibles Thema bei uns in der Medienabteilung auch immer. Und da kommt sicherlich auch der eine oder andere Hinweis, wo man sich dann vielleicht auch eher zurücknehmen darf, muss, was sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber die Jungs sind da sehr alleine unterwegs mit und letztendlich, glaube ich, sind sie auch sehr sensibel, gehen sie mit dem Thema um. Aber grundsätzlich, was Haltung betrifft, ist jeder da, glaube ich, autark mit dem, was er sagt.
Ja, ist wahrscheinlich auch einfach wichtig, dass dann quasi, also für mich steht und fällt es tatsächlich dann mit diesem Thema irgendwie Haltung, ne? Also nicht nur irgendwie erzählen, sondern dann im Zweifelsfall auch irgendwie die breite Brust haben. Und natürlich machen wir es als Verein dem Spieler auch leichter, sich politisch zu äußern, wenn der weiß, okay, dann kriege ich vielleicht morgen irgendwie von einer Zeitung oder von ein paar Trollen bei Instagram oder vielleicht sogar der UEFA irgendwie einen auf die Nuss, aber ich weiß irgendwie, der Verein steht dahinter und die Fans stehen dahinter, weil ich mich in einem Rahmen dessen geäußert habe, wofür der Verein auch steht, ne? Und ja, das ist ja auch, wie gesagt, das, warum wir immer wieder irgendwie viel machen und irgendwie das, auch wo wir hinwollen quasi, ne, den gesamten Verein da so ein bisschen hinzutreiben.
Ja, das finde ich gut und wichtig, was du sagst, Simon, gerade dieses, dass alle sich irgendwie verhalten müssen. Ne? Es geht auch nicht immer nur darum, irgendwie sich zu verhalten und etwas abzulehnen, um sozusagen, wir haben jetzt hier von den dummen Leuten gesprochen, um denen zu zeigen, dass sie nicht erwünscht sind oder dass bestimmte Haltungen irgendwie auch im Fußball nicht erwünscht sind, sondern auch irgendwie sich sich selbst oder den Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu signalisieren, dass man nicht alleine ist. Ne? Dass ein Spieler, der sich äußert, wie du es gesagt hast, der ist nicht alleine, sondern der hat irgendwie dann den Support vom Verein oder hat den Support der Fans. Und genauso ein Fan, der sich im Stadion auf der Tribüne gegen irgendwie rassistische Gesänge wehrt, dass der weiß, auch der Verein, der steht irgendwie hinter mir oder ich kann mich darauf berufen. So, ne? Nicht nur immer sozusagen das Zeigen aus Ablehnung, sondern wirklich auch sich gegenseitig damit zu stärken. Und ich glaube, das kann auch das Ziel von so Kampagnen sein, einfach, auch wenn die vielleicht gar nicht inhaltlich besonders tief sind, aber einfach das beständig zu erneuern, so dieses Bewusstsein und die Haltung.
Ja, ich finde, da ist so ein, irgendwie habe ich da die ganze Zeit so im Kopf, dass das ist, glaube ich, auch so Lukas und mein Ansatz, dass, glaube ich, alle mal auch so ein bisschen, um dieses Thema ernsthaft voranbringen zu können, ein bisschen aus der Komfortzone raus müssen, ne? Und dass man mal aufhört, sich immer nur in diesen sicheren Bereichen irgendwie zu bewegen, wo du weißt, okay, das gibt jetzt keine Welle, es gibt jetzt keinen Shitstorm, es gibt nicht dies und das, und dass die Leute, dass halt diese, genau das, Daniel, was du auch vorhin sagtest, da hast du mal nicht irgendwie vorher erstmal 2 Tage drüber nachgedacht, bevor du das gesagt hast, sondern du hast es einfach gesagt. So, das kommt authentisch rüber und es bewegt dann auch total viele Leute. Und ich glaube, wenn das fehlt und das immer so konstruiert und orchestriert und am besten so, dass irgendwie möglichst wenig irgendwie aneckt. Ich glaube, so kommt man auch nicht voran. Ich glaube schon, dass wir auch gerade beim HSV, ich glaube, das gilt aber für alle großen Vereine, wir einfach immer vor die Herausforderungen gestellt sind, eine unglaublich heterogene Menge an Menschen zu, ich sage jetzt mal, moderieren, die irgendwie auf so ein gemeinsames Ding irgendwie einzuschwören. Und ich glaube, da darf man auch mal Sachen fordern. Man kommt, glaube ich, nicht weiter, wenn man sich immer nur in dieser Wohlfühlzone bewegt. So, das ist so mein Gefühl. Und ich glaube auch, dass diese Symbolpolitik-Kampagne, ne, zeigt Rassismus die rote Karte und dann irgendwie im Verhalten ist es dann aber nicht irgendwie spürbar, dass das, glaube ich, auch unfassbar viel kaputt macht an der Arbeit, von den Leuten, die halt dann in den Fanprojekten, in Initiativen wie NetzE und so weiter arbeiten, weil man fast das Gefühl hat, man müsste dagegen anarbeiten. Mir geht's auf jeden Fall so. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das so findet.
Ja, zumindest teile ich das. Ich glaube auch, vieles ist konstruiert und konstruiert ist ja in dem Fall vielleicht dann auch kontraproduktiv, um es so zu sehen. Ich glaube, was viel mehr wirkt, ist in dem Augenblick, dass man es einfach auch authentisch herauslässt. Also wenn man 300 Kilometer von Hamburg entfernt beim VfL Osnabrück arbeitet und auf einem Spieltag auf einmal das 2:0 von Bakary Yatta sieht gegen Hannover 96 und dieses Stadion hier explodiert, dann sage ich euch, das ist schon deutlich stärker und wirkt viel mehr, als wenn ich irgendwo dann in der Nachbarschaft beim Fußballspiel gemeinschaftlich diese rote Karte in die Höhe gestreckt sehe, weil damit kann ich dann herzlich wenig anfangen, weil dann sehe ich eine Haltung, dann sehe ich etwas, wirkt deutlich mehr und zeigt ganz klar, wir stehen zusammen und bis hierhin und kein Stück weiter. Ich glaube, es hilft viel mehr und zahlt halt auch viel mehr darauf ein und setzt nochmal eine ganz andere Wirkung frei.
Ja, und ich finde zu dem Thema Haltung, um das jetzt, glaube ich, erneut zu sagen, das Wort, bevor der Podcast rauskommt, sage ich meinen Kumpels, glaube ich, dass sie ein Trinkspiel machen sollen, mit wenn Haltung gesagt wird. Aber ich glaube, zum Thema Haltung gehört halt auch Haltung zu zeigen, wenn es mal unbequem wird. Ne? Weil das eine, was wir jetzt sagen, ist quasi, dass wir sagen, okay, natürlich stehen wir hinter einem Spieler, der sich äußert irgendwie gegen Rassismus und gegen, ne, ähnliche Dinge. Aber dann muss man natürlich auch als Verein, und das sagen wir ja auch, das nehmen wir für uns in die Verantwortung quasi, dass wir das als Fans machen, als natürlich auch irgendwie von Fans getriebene Initiative, Netzwerkerinnerungsarbeit, muss man das auch ein Stück weit nach innen machen. Haltung heißt halt auch dann mal Leute irgendwie vom Kopf zu stoßen und zu sagen, so halt nicht, ne? Also wenn wir sagen, ein Spieler soll sich politisch äußern, dann kann das natürlich auch mal heißen, dass ein Spieler sich in einer Art äußert, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt als HSV nicht mitgehen. Und dann kommt halt die kritische Frage, was machst du dann? Ne, sagst du dann irgendwie als Trainer, okay, den schmeiß ich aus dem Kader, auch wenn er irgendwie 100 Tore schießt. Das sind dann die schwierigen Fragen, ne? Und ja. Ich glaube, da wird es dann irgendwie ein bisschen komplizierter als bei den Beispielen, die wir jetzt besprochen haben. Ne? Das werden wir jetzt wahrscheinlich in dieser Runde auch nicht lösen können, aber das denke ich mir dann auch immer. Ne? Das hat ja auch einen Grund, warum sich so viele Spieler nicht politisch äußern, ne? Weil manchmal äußern sie sich vielleicht auch in einer Art, wo wir sagen würden, okay, das passt jetzt nicht so richtig zu den Werten des Vereins. So, und dann dann wird es eben spannend. Ne? Und dann ist irgendwie umso wichtiger, dass man als Verein vielleicht vorher schon mal gemeinsam definiert hat, wofür stehen wir eigentlich. Und dann kann man sagen, gut, wir stehen hier für was und das ist wichtiger als sportlicher Erfolg. Und dann, so, wichtiger ist also, ne, wieder Identität als Verein ist wieder vielleicht wichtiger als jetzt mal 10 Tore in der Saison und raus bist du so ungefähr. Ne? Ist jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber das finde ich auch immer wichtig beim Thema Haltung.
Das spricht ja auch dafür, dass du gerade beschrieben hast, dass irgendwie diese ganze Form von Haltung, Entwicklung, Haltung zeigen und irgendwie auch für Themen sensibilisieren, dass man das kontinuierlich machen muss. Und dass das irgendwie ein Prozess ist, der irgendwie ein Verein oder eine Institution die ganze Zeit begleiten muss und nicht nur erst dann, wenn es dann hart wird, wenn dann nämlich mal irgendwie die blöde Aussage irgendwo auf dem Tisch liegt. Das ist irgendwie auch so meine Erfahrung, dass dann alle ganz doll aufgeregt sind und gar nicht so richtig überhaupt wissen, wo ist denn das jetzt, wo ist denn das Problem jetzt genau? Ist das ein Problem oder wie reagiert man darauf? Das gilt wahrscheinlich auch für andere Themen, wenn ich mich damit kontinuierlich auseinandersetze und das irgendwie in meinem in meinem täglichen, ob nun Fan sein oder in meinem täglichen Spieler sein des HSV irgendwie lebe oder mitbedenke, dann habe ich auch dann, wenn es hart auf hart kommt, so wie Simon es gerade beschrieben hat, wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Zugang oder einen sinnvolleren Zugang dazu.
Und man muss den Spieler ja auch nicht aus der Mannschaft schmeißen. Ne? Vielleicht kann man ihn auch zur Seite nehmen als Mannschaft und sagen, hey, oder als Trainer oder als Verein und sagen, hey, so, hör mal zu, so haben wir das jetzt aufgenommen, aber wir als Verein stehen für dies und das und man setzt sich an den Tisch und redet drüber. Das ist ja auch schon mal schön, ne? Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich da einfach auf gemeinsame Sachen einigt. Ne? Deshalb haben wir ja beispielsweise auch irgendwie diese Satzungsänderung im Verein irgendwie vorangetrieben, weil dann jetzt immer jeder sagen kann, okay, sorry, der HSV hat eine Satzung und da steht XY drin und wenn du dich von XY entfernst, dann passt das halt nicht so. Und das, genau, da sind wir wieder bei diesen Basics, André, von denen du gesprochen hast. Ne? Das heißt dann ja nicht, dass man irgendwie ein, zwei bestimmte Sachen nicht machen darf, sondern ganz wirklich Kerndinge des Zusammenlebens, wenn es irgendwie um eben Themen wie Rassismus geht oder Homophobie oder so, dass man einfach sagt, das geht nicht und genau, dann ja. Wehren wir uns.
Für mich ist das auch immer spannend, irgendwie zu sehen, wenn du sowas machst, wie so ein Testballon, wie denn bei verschiedenen Menschen so ein Beißreflex dann auf einmal, sei es irgendwie im Internet oder, keine Ahnung, bei E-Mails oder wie auch immer, ausgelöst wird. Ne? Das ist schon auch interessant zu sehen, wie da dann manche Masken dann manchmal so fallen. Aber ich frage mich auch immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob es immer tatsächliche Weltanschauungen sind, die irgendwie dann dahinter stecken, die sich dann irgendwie Bahn brechen oder ob da irgendeine andere Form irgendwas anderes angetriggert wird, weißt du? Ich tue mich schwer damit, jedem, der so eng reagiert, sofort eine Weltanschauung zu unterstellen. Wisst ihr, was ich meine? So, dass ich glaube, es hat auch gerade dieser hohen Emotionalität und dieser ganzen Irrationalität mit Fußball und Liebe zum Verein, die ja auch nicht immer ganz stringent durchdacht ist, sondern eher von vielen Gefühlen, die nicht immer so ratiomäßig sind, zu tun, dass da noch andere Sachen mit reinfunken. Deswegen habe ich da die Hoffnung nicht aufgeben, weil jetzt reden wir die ganze Zeit immer so problemorientiert zum Teil, aber ich möchte nur mal einmal was ein total schönes Beispiel sagen, wo ich mir echt richtig das Herz aufhört, das werde ich nie vergessen, so 2015 angefangen haben, damals war ich noch im Fanprojekt, als die ersten geflüchteten Unterkünfte auf dem Parkplatz Braun aufgebaut wurden, so, und wir so eine zusammen mit der Fanszene-Initiative ins Leben gerufen haben, zu sagen, hey, die Leute sind jetzt hier, sind bei uns, wir müssen da, das sind unsere Nachbarn, wir müssen jetzt was machen. So, die einfach so ein kleiner Aufruf für Spendenaufrufe, alles, was ihr irgendwie so habt. Und was da aus Richtung auch aus von Fanszenen, da rede ich jetzt gar nicht über aktive Fanszenen, sondern ganz normalen Leuten, und auch Menschen, wo die ich eher noch so in einer anderen Richtung eingeordnet hätte, was da an Solidarität und Solidarität, Mitgefühl und ja Liebe irgendwie rüberkam, das muss ich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Deswegen werde ich da auch nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich das lohnt.
Ich habe ja die völlig unfundierte These, dass der HSV die Nordtribüne oder so wirklich ein absolut 1:1 Querschnitt der Gesellschaft ist. Also wie gesagt, überhaupt nicht fundiert, sondern einfach nur auf Basis von 20 Jahren Dauerkarte. Und das heißt natürlich hast du da irgendwie Idioten, du hast rechte Spinner, du hast aber tatsächlich, so optimistisch bin ich, auch eine große Mehrheit an Menschen, die einfach irgendwie nette Leute sind, sag ich mal, und irgendwie so auf der richtigen Seite stehen, in Anführungszeichen. Und ich glaube auch, wie du sagst, André, natürlich muss man da ein Stück weit unterscheiden zwischen irgendwie einem strammen Nazi, der irgendwie zum HSV geht und wirklich irgendwie von morgens bis abends Nazi ist, und irgendwie Menschen, die wir vielleicht einfach noch so ein bisschen sensibilisieren müssen dafür, ja, wo eigentlich Diskriminierung anfängt, ne? Also irgendwie, wo man dann vielleicht mal nach 6 Holsten und irgendwie in der emotionalen Szene in der 90. Minute ein Schimpfwort ruft, das einfach, das nicht okay ist, so, dass ihn jetzt nicht unbedingt irgendwie direkt zum strammen Nazi macht, sondern dass man vielleicht einfach mal mit den Leuten ins Gespräch kommt und sagt, okay, so, das ist einfach ein, so, das ist so ein bisschen die Bedeutung dieses Wortes auch, und so fühlen sich Menschen in deinem Umfeld und so fühlen sich andere HSVerinnen und HSVer, die damit mitgemeint sein könnten. Und dann, ich bin da auch irgendwie am Ende des Tages Optimist, und ich habe jetzt in den 20 Jahren im HSV, auch wenn ich jetzt noch nicht sozusagen jetzt keine 50 Jahre dabei bin, auch eine Entwicklung gesehen, die irgendwie ich grundsätzlich irgendwie gut finde. So, da ist einfach irgendwie, merke ich, dass Menschen da immer mehr auch drauf achten, was sie irgendwie sagen und auch wie sie sich ausdrücken, weil am Ende des Tages, ne, stehen wir da auch gemeinsam irgendwie auf der Tribüne, und wenn irgendwie Leute dann ein Schimpfwort rufen, mit dem auch Leute aus der Tribüne gemeint sein könnten, dann kann man Leute auch relativ schnell überzeugen, dass das so halt nicht geht, ne?
Ja, und das meine ich, ne, dass man oft von so einer, ja, keine Ahnung, vermeintlich überlegenen bildungsbürgerlichen privilegierten Position sich dann irgendwie schnell mal irgendwie überhebt über Leute, die sich vielleicht das in der einen oder anderen Form nicht korrekt verhalten, aber wo ich trotzdem noch glaube, also ich sehe da noch immer noch einen Unterschied zwischen genau das, was du sagst, man muss die Leute sensibilisieren, abholen, weil ich immer noch an den Unterschied so von rein, also ich glaube einfach auch an so eine Herzensbildung, weißt du? So, also es gibt auch so, es gibt Leute, fallen sich vielleicht nicht immer irgendwie super korrekt, mit dem stimme ich auch mit vielen Dingen nicht überein, aber es gibt da noch was anderes. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen anträgert und hervorhebt, ist da auch noch Entwicklung möglich.
So. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen und heute darüber sprechen, und weil wir irgendwie alle die Idee oder Hoffnung haben, dass man auch damit was verändern kann oder was verbessern kann, sonst, das ist ja kein Selbstzweck, also, ne? Nee. Außer vielleicht die eine oder andere Kampagne, über die wir gesprochen haben, kann sein, dass die wirklich nur dazu da ist, um die Kampagne zu machen. Aber so dieses, auch wir im Netz E machen irgendwie die Arbeit nicht nur, weil uns langweilig ist, also oder weil wir das unbedingt irgendwie machen wollen, sondern weil wir auch glauben, dass es notwendig ist und dass es auch was bringt, wenn man was macht. Und genau, die Hoffnung sozusagen ist natürlich ein großes Wort, aber da nicht aufgegeben hat. Und glaube ich auch, der Fußball ja eine krasse Möglichkeit auch ist, auch Leute zu erreichen, die sich vielleicht in anderen Kontexten gar nicht damit auseinandersetzen. So. Und die Königsvariante wäre natürlich, wenn die sich nicht nur im Fußball ihre Gedanken machen, sondern es auch in den Rest ihres Lebens mitnehmen. So. Das ist natürlich alles ein mega langer Prozess, und das funktioniert nicht durch einmal rote Karte hochhalten und auch nicht durch einmal so ein Fall Bakariata als HSV-Fan miterleben. Aber im Idealfall wird da halt irgendwie ein Gedanken- oder Gedenkprozess bei Leuten angestoßen.
Ja, du hast halt diese Emotionalität als krassen Katalysator, ne? Die hast du so nicht. Das schlägt manchmal ja nicht nur, ja, die Blüten können in verschiedene Richtungen schlagen, würde ich mal meinen. Ja.
Was mich immer so ein bisschen, oder was mich interessiert, oder ich meine, ihr habt den Blog, ihr seid in diesem Blog unterwegs, was immer noch für mich so befremdlich ist. Ich glaube, es muss ja noch Möglichkeiten geben, die Menschen anzufixen, die grundsätzlich irgendwo dann auch abwägen unterwegs sind, weil es ist doch total, es steht doch dem komplett konträr entgegen, wenn Stefan Ambrosius in der 87. Minute nach Flanke von Josh Wanknummern das 1-0 köpft und ich bin ein strammer Nazi und wird mir unheimlich schwer fallen, in seiner Rolle dann noch die Arme hochzureißen. Also ich weiß nicht, es ist trotzdem immer noch dieses Gedankengut so stark in einer Kurve dann auch verbreitet, dass die Farben vielleicht dann doch größer sind als die Protagonisten, die Farben tragen. Also das ist schwierig für mich in der Einordnung, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ist ja auch tatsächlich irgendwie schwierig. Ich glaube, man ist immer wieder überrascht, was da so für kognitive Dissonanzen möglich sind bei Leuten. Ne? Und ich glaube, dass ich habe ja auch, also weil du hattest das Beispiel 2006 wie genannt, da war ich, glaube ich, irgendwie in Bergedorf irgendwo auf einem Stadtfest und bin irgendwie an der Fanmeile vorbei und irgendwie da haben Leute irgendwie, glaube ich, irgendwie besoffene Assis haben irgendwie einen Hitlergruß gemacht während der Nationalhymne, und während der Nationalhymne ging das irgendwie rum und dann waren da, wie du sagtest, irgendwie Odonko und so. Und ich Und ne, das sind die Momente, wo man sich denkt, sag mal, so dumm kann man ja, also kann man anscheinend offensichtlich, aber ja, tatsächlich ist man da oft überrascht, aber es ist leider möglich, ne, dass man sich das irgendwie so zurechtbiegt. Und unsere Aufgabe ist es ja ein Stück weit, den Leuten dieses Zurechtbiegen möglichst schwer zu machen, indem wir die wirklich nerven damit, ne? Teilweise auch.
Das ist eine interessante Frage, weil das, glaube ich, auch eine Frage ist, über die wir irgendwie in unserem Kontext schon öfter diskutiert haben. Und du auch nicht der Erste bist, der diese Frage stellt oder der, okay, der das so aufwirft, ne? Das ist ja irgendwie ja fast naheliegend schon, diesen Widerspruch. So. Das vorwegzunehmen, richtig erklären oder auflösen kann ich das, glaube ich, auch nicht. Ich habe mir versucht, da immer mitzuhelfen. Ich auch ganz unabhängig von solchen Fragen bin ich großer HSV-Fan und großer Fußball-Fan, lehne aber viele Sachen, die im Fußball passieren, sehe nicht so ab. Ne? Und trotzdem gehe ich da hin und trotzdem identifiziere ich mich damit oder finde Möglichkeiten, mich zu identifizieren, ohne mich da jetzt versuchen wollen, irgendwie hineinzuversetzen, glaube ich, dass das auch möglich ist. So, ne? Mhm. Einfach zu sagen, auch irgendwie vielleicht auch sogar den Raum nicht aufgeben zu wollen. Das spricht aber nochmal dafür, was Simon auch gerade gesagt hat, denen das so schwer wie möglich zu machen. Mhm. Ne? Und das ist, wenn Stefan Ambrosius ein Tor schießt, das ist, wenn Stefan Ambrosius von irgendwie der Kurve auch gefeiert wird. Ne? Und das ist auch, wenn der Verein sich verhält. So. Und finde ich ein cooler Satz, Simon. Den müssen wir uns irgendwie mal merken, denen das so schwierig möglich zu machen, sich auch mit dem HSV zu identifizieren.
Ja, guck mal, jetzt habe ich irgendwie kognitive Dissonanz gesagt und habe mich intelligent gefühlt und du hast die viel bessere, intelligentere Antwort gegeben. Ne? Weil es ja tatsächlich so. Also ich gucke auch, mich nervt auch irgendwie im internationalen Fußballgeschäft so viel und ich pöbel gegen Investoren und so weiter und habe trotzdem letzte Woche irgendwie Champions League geguckt, Manchester City, und habe mich irgendwie teilweise gefreut über ein gutes Fußballspiel. Nebenbei pöbel ich bei WhatsApp in irgendwelchen Gruppen irgendwie gegen die Kapitalisierung des Fußballs und gegen den modernen Fußball. Also tatsächlich merkt man das ja auch bei sich selbst, ne, wie das irgendwie möglich ist.
Ich glaube, das ist echt ein ziemlich cleverer Erklärungsansatz. Der wurde mir so auch noch nicht serviert, wie heute in dieser...
Lars, guck mal.
Ja, wirklich stark. Ja, du hast, glaube ich, vollkommen recht. Also die Fähigkeit, die darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen, der Menschen, so selektiv wahrzunehmen und sich so seine kleinen Inseln irgendwie zu suchen. Ich glaube, das ist stark ausgeprägt.
Wir haben uns richtig provoziert gefühlt mit den dummen Fans, ne, und werfen jetzt die ganze Zeit mit so Begriffen um uns.
Ja, ich merke schon, also vielleicht ein paar bipolare Störungen nehme ich mal, dass das wirklich dann so in euch vorgeht.
Genau.
Gucken, ja, das, aber das nicht gucken wollen.
Ja, aber ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, genau das ist, glaube ich, auch wirklich anwendbar andersrum. Also das funktioniert, glaube ich, auch. Also das ist, ich hoffe vielleicht, Daniel, vielleicht war das ein Erklärungsansatz, mit dem man...
Ja, ist gut, also gehe ich mit, finde ich völlig spannend. Ist ja auch diese Selbstverstümmelung, hätte ich beinahe gesagt. Also trotz alledem, das vielleicht auch dann wieder auf unsere Fragen reduziert. Wir tun uns ja dann auch schon sehr, sehr viel Leid an über viele Jahre, aber trotzdem schalten wir den Fernseher um 13 Uhr dann ein oder wie auch immer. Also um es dann so zu sagen. Ne?
Ja. Aus dem Leben eines HSV-Fans.
Nächstes Jahr dann wieder um
15:30. Aber ich wollte sagen, diese Saison nicht. Vielen Dank dafür.
Ich finde, gewisse Dinge muss man auch ein bisschen herbeischreien. Ich finde, da hat Lukas heute schon einen guten Einstand geleistet.
Ja, ich habe sozusagen den positiven Effekt jetzt letzte Woche gehabt, dass manchmal es auch sehr hilfreich sein kann, sich so aus dem Fenster zu lehnen im sportlichen Kontext. Also als es dann die Hiobsbotschaften hagelte oder erste Hiobsbotschaft war, Terodde fällt definitiv aus und irgendwie es wurde weniger trainiert und so weiter und so fort, da hatten wir auch mit einem Fangremium eine Sitzung und alle waren so ein bisschen ängstlich und dann habe ich gesagt, ja, und am besten fällt Dudziak als bester Vorlagengeber auch noch aus und dann hauen wir Heidenheim richtig überzeugend weg und dann ist nämlich klar, okay, jetzt sind sie richtig ins Spur und alle haben Angst vor uns. Und das ist dann im Grunde genommen ja so oft eingetreten. Also wir haben halt wirklich so maximal überzeugt bei dem Spiel in jeglicher Hinsicht und auch jeder auf dem Platz, dass halt irgendwie klar war, okay, wir sind gerade in einer Form, in der es schwer wird, sozusagen uns zu besiegen. Und ja, diesen Optimismus, den nehme ich jetzt einfach mal mit, solange bis ich halt brachial auf die Nase falle, was hoffentlich aber nicht passieren wird.
Ja, also man muss jetzt sagen, ich war ja auch in dieser Sitzung und du hast wirklich visionäre Fähigkeiten offenbart. Das kann man nicht anders sagen. Lukas hat wirklich sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und es hat sich gelohnt.
Wie spielen wir gegen Hannover, Lukas?
Jetzt muss ich natürlich liefern. Aber also im Hinspiel fand ich schon, waren wir natürlich trotz wirklich langer Zeit in Unterzahl so viel besser und hätten auch eigentlich klar gewinnen müssen. Deswegen wird das diesmal auch. Und wenn wir mit der Form vom Heidenheim-Spiel auflaufen, dann ja, dann wird das auch ein ähnlich deutliches Spiel. Und man muss auch sagen, die Spiele davor, wo wir dann teilweise nicht gewonnen haben, um jetzt mal hier in diesen Fußball-Talk weiterzuführen, haben wir ja auch durchaus überzeugt. So, wenn man jetzt an das Kiel-Spiel denkt und so, das war ja eigentlich schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir sind da gerade so auf einem aufsteigenden Ast. Daniel, nimm diese Positivität jetzt einfach mal mit.
Hier sitzen fünf Trainer, ne? Ohne
Witz. Meine Freundin macht sich schon immer über mich lustig, wenn ich irgendwie die hat mit Fußball nicht so viel am Hut und da mache ich auf jeden Fall dem Trainer Konkurrenz, wenn ich vom Fernseher sitze und irgendwie wilde Theorien um mich werfe, die wirklich zu 90% komplett schief gehen. Also ich wirklich bin schon die Lachnummer meines Fanclubs, weil ich immer irgendwelche Sachen schreibe und sage, das passiert jetzt. Und dann, also ich bin der Anti-Lukas quasi, deshalb auf gar keinen Fall auf mich hören in dem Fall.
Ich nehme das mal alles mit. Also
das ist sehr gut.
Nee, tu das nicht.
Doch. Also ich bin dann bei Lukas und ich schaffe das ja dann, wenn wir mit 11 Leuten auf dem Platz stehen und da noch einiges wieder gut zu machen.
Ja, Lukas, wie siehst du das? Ich finde jetzt so zum Schluss nochmal in den, jetzt mal so unter Trainern, ne, haben wir hier nochmal so ein bisschen Fußball-Fachsimmelei betrieben. Ist doch ein ganz guter Abschluss. Oder habt ihr noch weitere Fragen, Beiträge? Dann möchte ich euch natürlich nicht bremsen.
Ich nutze mal vielleicht die Chance hier für das breite Publikum im Sinne unserer crossmedialen, wie war das, Cross-Werbung-Geschichte. Ja. Tatsächlich ist es so, wir haben ja im vergangenen Jahr anlässlich des 27. Januars auf dem HSV-Gelände eine Gedenktafel eingeweiht, gemeinsam mit dem Verein, auch mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit und so weiter, für die Mitgliederinnen und Mitglieder aus der HSV-Familie, die von 39 bis 45 verfolgt und ermordet wurden und haben uns jetzt irgendwie so in den letzten Monaten und im vergangenen Jahr schon gedacht, ja gut, jetzt hast du so eine Tafel, aber das kann es jetzt ja nicht sein, sondern wie, ne, wir haben uns einfach intern die Frage gestellt, auch als Netzwerk Erinnerungsarbeit, wie wollen wir eigentlich als HSV gedenken, ne? Wie macht man das eigentlich als so ein Verein mit irgendwie Zehntausenden Mitgliederinnen und Mitgliedern und mit so einer Strahlkraft und haben jetzt irgendwie in den vergangenen Monaten aufgerufen, bei Fanclubs und bei Vereinsgremien sich mal Gedanken dazu zu machen. Und am 27. April machen wir da so eine Diskussionsrunde mit irgendwie Expertinnen und Experten. Das Ganze wird gestreamt, so wo es um das Thema geht, wie wollen wir eigentlich als HSV gedenken oder wie gedenkt man heute auch als Profiverein und das wird, glaube ich, eine sehr interessante Runde. Ich glaube, nähere Infos gibt es auf unserem Instagram- und Twitter-Kanal. Und da findet ihr uns unter Netz.E. Und wir freuen uns über viele Leute, die einschalten. 27.04. Uhrzeit habe ich vercheckt, weil ich es mir vorher aufschreiben wollte, aber nicht gemacht habe. Aber ich rede jetzt so lange, bis Lars währenddessen nachguckt. Nee, weiß auch nicht. Er steht auf unseren Kanälen. Ich glaube, irgendwie 19 Uhr. 27. April auf jeden Fall. Link folgt auch über unsere Kanäle. Sorry für diese schamlose Werbung, aber wir würden uns einfach freuen, wenn viele Leute einschalten und auch mitdiskutieren und sich auch Gedanken machen, wie wir als HSV abseits von so einer Gedenktafel einfach irgendwie gedenken wollen, weil das irgendwie, glaube ich, ein wichtiges Thema ist und auch viel darauf einzahlt, was wir besprochen hatten mit Identität und mit Haltung.
Ja, den Ball greife ich direkt auf und sage, du hast recht, es ist der 27.04., 19 Uhr. Genau, und online gibt es alle weiteren Infos und irgendwie, und ich nehme das kurz mal zum Anlass so als, ja, ich will es nicht Plädoyer nennen, aber auch die Aufforderung, sich weiter irgendwie mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ne? Auch wenn irgendwie gerade nicht so eine Aktionswoche stattfindet oder irgendein jährlicher Gedenktag ist, sondern das habe ich irgendwie versucht, auch vorhin schon mal irgendwie zu sagen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. So. Und ich glaube, wir müssen auch immer selber aufpassen, auch so als Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass wir nicht so schnell in so ein FIFA-Sprech verfallen, der so ist, es wird schon alles gut und wir machen und so. Sondern es ist eben noch nicht alles gut oder es gibt immer noch voll viele Sachen, wo wir uns auch selber irgendwie mal reflektieren können. Thema, worüber wir auch in unserer Runde öfter mal stolpern, ist, wir sehen uns gerne als so heterogenen Haufen und als Querschnitt und so. Wenn wir aber sehen, wie viele Frauen bei uns am Start sind, sogar nur in unserer NetzE-Runde, ist das irgendwie nicht ganz so der Gesellschaft entsprechend. So. Und ich will das betonen, weil das selbst sozusagen für, ich nenne es jetzt mal so einen leicht progressiven Haufen, wie das NetzE irgendwie gilt. Und genau deswegen glaube ich, dass auch vom NetzE in den nächsten Jahren noch viel zu verschiedenen Themen kommen wird. Also jetzt reicht's dann auch mit Werbung, folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ich wollte das schon an anderer Stelle irgendwie mal sagen, da habe ich das vercheckt, deswegen muss es jetzt auf jeden Fall loswerden. Sowohl der Verein irgendwie, ob nun die Abteilung Fankultur oder der Trainer oder wir als NetzE, wir tragen so Antidiskriminierungsthemen irgendwie nach außen und versuchen das auch voranzutreiben, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen. Aber am Ende ist es halt auch irgendwie jeder und jeder Einzelne, ne, die auch irgendwie Unterschied machen kann. Und auch sind es auch solche Leute, die nicht deswegen in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie sich im Stadion gegen irgendwas wehren oder ihrem Freundeskreis mal Sachen ansprechen. Und das ist cool und kann man nur jeden und jede zu ermutigen. Das war jetzt schon sehr plädoyermäßig, tut mir leid, aber.
Und du hast auch nochmal ganz schön am Ende so mit auf den letzten Metern natürlich irgendwie gezeigt, was für ein Schwachsinn es ist, als ich meinte, dass es irgendwie ein HSV die Kurve der Querschnitt der Gesellschaft ist, ne, weil das natürlich vollkommener Unsinn ist, wenn man sich anguckt, wie viele Männer und wie viele Frauen da stehen und auch irgendwie in ganz anderen Bereichen. Tatsächlich meinte ich ja eher so ein bisschen politisch, aber ja, tatsächlich, also hatten wir tatsächlich auch vorher diskutiert, ne, weil wir jetzt auch über Raute ist Vielfalt reden und sind hier irgendwie 5 Männer, ist natürlich auch irgendwie ein Thema, ne? Aber ist an sich auch einfach ein Aufruf, weiterhin das Thema irgendwie anzugehen und am Ball zu bleiben, um im Fußballsprech zu bleiben.
Ja, dem Appell von Lars können wir uns natürlich auch nur anschließen, sich weiterhin einzusetzen für die Werte, für die der HSV auch steht. Und das ist nun mal klar definiert, das steht in unserer Satzung. Diese Werte auch nach außen hinzutragen. Und damit würde ich mich auch ganz, ganz herzlich bei Lars, Simon und natürlich auch bei dir, Daniel, bedanken für eure Teilnahme hier bei der heutigen Folge. Ich glaube, wir haben viele wichtige Dinge erwähnt und hoffe, dass wir mit diesem Thema auch weiterhin noch viele HSV-Fans erreichen können.